Guten Morgen miteinander. Freue mich, dass trotz Ferienzeit so viel da sind. Das bin ich ganz überrascht. Ich denke, das sind so gelichtete Reihen. Und dann sind so viele Leute da. Ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich habe zum Anfang gerade eine Frage. Welchen Sonntag feiern wir heute? Welchen Sonntag haben wir heute? Wer weiß das? Einfach irgendeinen. Ja, Anschlussfrage. Wer hat heute Morgen schon zusammen mit einem Kalender, vielleicht einem Neukirchener Kalender oder einem anderen, stille Zeit gemacht? Nichts aufgefallen. Was für eine Sonntag ist dort gestanden? Ja, wir haben den 27. Juli, das weiss ich auch. Das wisst ihr alle. Ich habe den Neukirchener mitgebracht. Wir brauchen gegen den, aber wir können auch andere brauchen. Da steht Sonntag, Juli 27. 2014. Und darunter steht jetzt das, was ich suche. 6. Sonntag nach Trinitatis. Das steht da. Daheim mal selber schauen, ist noch nie aufgefallen in eurem Kalender. 6. Sonntag nach Trinitatis. Was soll jetzt das sein? Die Sonntage sind tatsächlich alle unterschiedlich. Es ist nicht einer gleich wie der andere. Es gibt ja auch noch Serien, die dann nicht einfach so gezählt werden. 6. nach. Es geht nämlich bis zum 23. nach Trinitatis. Bekannter ist noch wahrscheinlich 1. Advent, 2. Advent, bis zum 4. Advent. Und nachher kommt dort Weihnachten. Aber es gibt auch Sonntage wie Rogate, bittet. Oder Kantate, singt. Oder Misericordias Domini. Das Erbarmen, die Barmherzigkeit vom Herrn. Da wollen wir uns doch gerade einmal merken, jeder Sonntag ist anders. Jeder Sonntag hat seine Aufgabe. Jetzt, wenn es so durchgezählt wird nach Trinitatis, dann hat man das Gefühl, ja, das ist jetzt eine kleine Leere. Das ist nicht unbedingt jetzt gerade so fix. Und es ist schon so, die kirchlichen oder die biblischen vor allem Sonntage, die tun sich so ein bisschen auf das Winterhalbjahr konzentrieren. Das fängt an mit dem ersten Sonntag im Kirchenjahr. Das wisst ihr aber, welcher das ist. Der erste Sonntag vom Kirchenjahr. Da meine ich jetzt nicht Landeskirche, das ist die christliche Kirche. Also, das ist der erste Advent. Dann fängt das Kirchenjahr an. Und dann haben wir das Gefühl, ja, dass ich nachher so die biblischen biblische Fest, 1. bis 4. Advent, und dann kommt die Weihnachten. Und dann geht es zwar über das Neujahr, ist aber kein biblischer Sonntag. Und dann kommt dort die Passionszeit mit Himmelfahrt, Karfreitag, Ostern. Ich habe es falsch gesagt. Kommt. Palmsonntag, Karfreitag, Ostern. Und dann kommt die Himmelfahrt. Und dann kommt dann noch Pfingsten. Und dann kommt eben die lange Zeit nach Trinitatis. Trinitatis ist der Sonntag nach Pfingsten. Das heisst, die Dreieinigkeit von Gott, die ist dort vollständig. Vater, Sohn und nach der Pfingsten eben der Heilige Geist. Das ist der Dreieinigkeits-Sonntag. Warum erzähle ich euch das alles? Gerade darum, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht mehr so bekannt ist. Und weil ich finde, es ist doch ganz wichtig, dass wir die Sonntage auch richtig feiern. Dass wir nicht einfach, ja, ist heute wieder Sonntag, wir gehen zur Predigt, das ist schön, das ist gut. Nein, dass wir uns Gedanken machen, was will die Sonntage? Warum gehen wir nicht am Freitag zur Predigt? Ja, wir wollen nicht Moslem sein, das ist klar. Aber wir wollen doch die Sonntage wieder bewusster feiern. Heute also der 6. Sonntag nach Trinitatis und auch der eine Feiertag, wo wir dürfen feiern. Und habt ihr es gemerkt? Wir haben schon feierlich gefeiert. Feiert. Und wir erklären Jesus als würdig, respektive wird in der Offenbarung als würdig erklärt. Das ist auch schon ein Fest wert. Wir wollen doch in Zukunft Sonntage wieder ein bisschen bewusster angehen. Es darf doch nicht sein, dass man in unseren Kreisen nicht mehr weiss, was wir für einen Sonntag haben. Ob jetzt der 6. oder der 7. nach der Trinitatis ist nicht so wichtig. Aber es kommt in unseren Kreisen vor, dass wir Palmsonntag haben können und niemand hat das Wort über einen Palmsonntag verloren. Und damit geht uns Geschichte, kommt uns Geschichte abhanden. Und letztlich damit die Heilsgeschichte. Gott hat in unsere Geschichte hineingewirkt. Gott war es nicht gleich, wo wir drinnen sind. Er wollte, dass wir abgeholt werden, wo wir sind. Und wenn wir nicht mehr sehen, dass Gott einen Weg mit uns geht, mit seinem Heilsweg, dann vergessen wir auch, dass er einen Weg mit uns ganz persönlich, mit jedem Einzelnen geht. Mit jedem Einzelnen, gerade in seine Geschichte, wo es drinnen steht, hineinredet. Gott begegnet uns Menschen in der Geschichte. Geschichtlich. Und darum wollen wir uns die Sonntage wieder ein bisschen mehr ans Herz nehmen. Ein bisschen bewusster wieder feiern, was ist der Sonntag? Und das ist jetzt die letzte Frage. Was ist jetzt der Sonntag einfach ganz allgemein? Warum der Sonntag und nicht der Montag oder der Freitag oder der Samstag? Was ist der Sonntag? Ruhetag nach dem Alten Testament, nach dem Neuen Testament. Der Auferstehungstag. Also heute feiern wir letztlich Auferstehung und damit alles, was Jesus für uns, mit uns da hat und immer noch tut. Wir feiern Auferstehung. Feiert Jesus, kommt, feiert ihn.
Auferstehung.
feiert ihn bis in Ewigkeit. Dort spielt die Zeit keine Rolle mehr, aber jetzt sind wir noch in der Zeit, sind wir noch in der Geschichte. Und darum wollen wir ein bisschen gerade auch in der Predigt biblische Geschichte machen. Ich lese euch aus dem Philipperbrief einen bekannten Text. Kapitel 2 aus dem Philipperbrief, Verse 6 bis 11. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Liebe Geschwister, der grosse deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt, Namen sind Schall und Rauch. Und er hat damit gemeint, Namen, das sei etwas völlig Bedeutungsloses und Vergängliches. Sei nichts Wichtiges, nichts Entscheidendes. Könne beliebig ausgewechselt werden, und können dementsprechend auch nichts über ihren Träger aussagen. Wenn ich manchmal höre, wie heute Eltern leichtfertig ihren Neugeborenen ausgefallene exotische Namen verpassen, ohne sich auch nur im Geringsten um die Bedeutung davon zu kümmern. Ja, die lachen, die sagen jetzt gegen das Beispiel. So wünschte ich mir dem Goethe überzeugt, können Recht zu geben, dass Namen wirklich nur Schall und Rauch sind. Etwas also, wo rein nichts davon an diesem Kindli kann bleiben behangen und wo darum das Menschli auch nicht können prägen. Oder könnt ihr euch vorstellen, was sich Eltern denken, die ihrem Sohn Krishna sagen? Wohlverstanden, hier bei uns, Eltern, die christlich aufgewachsen sind, was immer das heisst, aber Krishna. Oder Eltern, die ihr Kind nach einem Rock- oder Popstar benennen, und zwar vielleicht sogar noch einen, der ein ganz besonderbar liederliches Leben führt. Da haben die alten Römer wirklich noch mehr davon gewusst, wie aussagekräftig, wie entscheidend, ja, wie prägend Namen können sie. Nomen est omen, hat eines von ihren Sprichwörtern gelautet, auf Deutsch. Der Name ist so etwas wie ein Vorzeichen, wie eine Vorahnung entspricht einem Wunsch für das Leben von seinem Träger. Kann so gesehen wirklich der Wunsch sein, ein Neugeborenes in die Obhut von einem nichtnutzigen, heidnischen Götz zu stellen. Und das ist jetzt eben wichtig zu wissen, da dass nicht nur Trümmer, sondern ganz ausgeprägt, gerade und vor allem das auserwählte Gottesvolk Israel davon ist überzeugt war, dass zwischen einem Namen und seinem Träger tatsächlich ein tiefen innerer Zusammenhang besteht. Ja, dass der Name letztlich sogar ein Teil der Persönlichkeit selber darstellt. Und weil die Israeliten ihre Kinder von allem Anfang an ganz unter die Obhut vom Allmächtigen haben wollen, gestellt wissen, darum haben sie gerne Namen gebraucht, wo entweder die Gottesbezeichnung El drinnen vorkommen ist, Michael, Daniel, Gabriel, Elisabeth oder gar Namen, die die Abkürzung vom Gottesnamen Jahwe enthalten haben. Also Ja oder Jö. Jeremia zum Beispiel oder Jesaja oder Joshua. Und jeder von diesen Namen hat selbstverständlich seine ganz eigene Bedeutung. So heisst etwa Gabriel, mein Held ist Gott. Oder Elisabeth, Gott ist der ganz Treue. Wer heisst Elisabeth hier? Eine Hand gesehen. Gott ist der ganz Treue. Für mich. Zu mir. Und Jesaja, Gott ist mein Heil. Jesaja heisst auch niemand. Laut der Namen also, wo der Wunsch und die feste Hoffnung ausdrücken, dass der Träger der einisch fest auf die Bedeutung werde vertrauen, damit völlig werde ernst machen und sein Leben der Dürde auch Leute bestimmen und prägen. Zur Ehre von Gott und zum Segen von seinem Träger. Wenn wir jetzt in unserem Text gelesen haben, er, der in göttlicher Gestalt war, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. So stellen wir vielleicht jetzt für das Erste erstaunend fest, dass der Paulus mitten in seinem Brief an Philippa plötzlich scheinbar an einem so ganz anderen Ort gelandet ist. Nämlich bei der Weihnachten, bei der Geburt von Jesus. Aber genau das gehört im Zusammenhang von den Namen und vor allem vom Namen über allen Namen ja ganz genau dazu. Und die enge Verbundenheit zwischen Namen und Träger gilt für das Kindli, wo an der Weihnachten still und unscheinbar von den Mächtigen von der Welt fast nicht beachtet, die Erde betreten hat, noch in ganz besonderem Mass. Sein Name und der Grund, warum das Kind gerade der und keinen anderen Namen bekommen hat, zeigen uns nämlich auf, mit wem wir es da wirklich zu tun haben. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, hat der Engel der Maria auftritt. Jesus auf Hebräisch, Joshua. Und das ist jetzt eben mehr als nur ein frommer Wunsch. Also nicht Maria oder der Josef geben dem Kind den Namen, sondern Gott selber. Und da drinnen liegt jetzt eben noch ein ganz besonderes Bekenntnis von Gott. Die Namensgebung bei einem Neugeborenen steht laut israelitischem Recht nämlich einzig und allein dem lieblichen Vater zu. Und dadurch, dass der das Recht und die Aufgabe wahrnimmt, anerkennt der Vater ein Kind gerade auch vor der Öffentlichkeit als sein eigenes, als sein legitim Nachkommen, als sein Fleisch und Blut da. Merken wir es. Genau das tut hier Gott. Man muss sich vorstellen, was das bedeutet. Er, der mächtige Gott und Schöpfer Himmels und der Erden, er, der weit über allem steht, der geschaffen ist, Er, der Heilige Israels, der von keinem Mensch je gesehen worden ist. Er lädt sich in Jesus ganz auf unsere Erde ab. Lädt Maria seinen Sohn auf die Welt bringen. Und er lädt ihn, der bei der Erschaffung dieser Erde und diesem Weltall schon aktiv mit dabei war, von allem Anfang an der menschliche Weg gehen. Also unser Weg. Er kommt in unsere Geschichte rein, mit allen Höhen und Tiefen. Ob wir wirklich das Ganze ermessen können, was es heisst, dass sich Gott so weit runterlässt. Er entäußerte sich selbst. Das ist ja nun wahrhaftig nicht die Geschichte von einem Märchenprinz, der gerne einmal hautnah erleben möchte, wie es beim gewöhnlichen Volk zu und her geht, der sich darum verkleidet und sich auf diese Weise für eine gewisse Zeit unerkannt unter den Leuten aufhaltet, bis es ihm dann doch wieder verleidet. Das ist nicht ein Inkognito-Ausflug Gottes auf die Erde ab, wo er jederzeit wieder abbrechen kann, wenn es ihm hier nicht mehr gefällt oder wenn es ihm unter uns Menschen zu brenzlig wird. Sondern Gott knäuelt in seinem eigenen Sohn ohne Wenn und Aber, ohne Rückversicherung und ohne Hintertürli oder Notausgang vollständig und ganz in unser menschliches Geschick hinein. Und gerade damit, Vater, das ist wunderbare Heilsunternehmen für alle die Menschen an, die in ihren Herzen spüren, wie unerfüllt und zukunftslos, wie trost und hilflos und erlösungsbedürftig das menschliche Leben letzten Endes eben ist. Und im Gegensatz zu so vielen Menschen, die ihre Namen nur mehr oder weniger zu Recht oder eben vielleicht sogar auch zu Unrecht tragen. Bei ihm, wenigstens bei ihm, ist der Name nicht Schall und Rauch. Der Name Jesus, also Hilfsbringer, Erlöser, Heiland, steht von Anfang an bis heute da für das, was Gott uns in ihm und durch ihn zurückbringt. Nämlich seine Nähe, seine Liebe, seine Hilfe und seine Vergebung. Und schlussendlich sogar das längste verlorene Paradies. Und Gott hat sich das wahrhaftig viel kosten lassen. Hat uns damit ein Geschenk gemacht, wie wir uns teurer und reicher Käse vorstellen könnten. Er hat in seinem Sohn nämlich nicht einfach nur an der Weihnachten so ein bisschen gespienzelt und mit dem Kindli im Krippli für kurze Zeit eine rührselige Stimmung geschaffen, die schon am nächsten Tag dann doch wieder verflogen und durch die Sorgen vom Alltag überdeckt ist. Sein Sohn hat sich viel mehr um unsere tiefsten Nöte kümmert, ist uns zu gut unseren irdischen Weg gegangen, bis zum bitteren Ende. Ja, er ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Weiter aber kann man nicht geraten. Aber gerade dort unten kommt jetzt die Bedeutung von seinem Namen wirklich zum Tragen. Dort am Kreuz erweist er sich wahrhaft aus der Jesus, aus der Erlöser und Heiland, indem er sein eigenes Leben als Lösegeld hergibt, um dadurch uns durch seinen Tod rauszulösen aus dem ewigen Tod. Einem ewigen Tod, der uns verdient, zahlt wäre für unsere Schuld und unsere Sünde. Für unsere Gottferne und unser immer wieder neuen Auflehnen gegen Willen und gegen das Gebot vom himmlischen Vater. Und als Auferstandene hat er jetzt dir und mir seine von den Kreuzesnägeln gezeichneten Hände her und sagt, komm zu mir, wenn du Hilfe begehrst. Geh nicht vorbei, wenn dir das Geschenk von meiner Liebe, meiner Nähe und meiner Erlösung wichtig ist. Ich will dir durchhelfen. Ich will dich heimführen ins wahre Vaterhaus. Mein Name ist deine einzige Rettung. Ist aber auch die wahrhafte Garantie dafür, dass du bei mir Ruhe, Frieden und Freude findest für deine Seele. Hier schon, mitten in der Geschichte und bis hinein in die Ewigkeit. Er kann uns das darum so sicher und unverbrüchlich versprechen, weil seine Erhöhung am Kreuz, wo menschlich gesehen die tiefste, nur denkbare Erniedrigung dargestellt hat, weil diese Erhöhung nicht das Letzte geblieben ist. Er ist nicht als Loser-Typ, als Verlierer-Typ in die Geschichte eingegangen. Gott hat ihn viel mehr zurückgerufen ins Leben. Hat ihn erhöht, nicht in ein Leben nach unserer Art, sondern ins nicht mehr vergängliche Leben nach Gottes Art. In das Leben also, das er ja schon vor der Weihnachten hatte. Und was wir als Himmelfahrt bezeichnen, ist darum auch alles andere als irgend so ein komisches Weltraumfahrtunternehmen. Es ist ganz einfach die Rückkehr vom Gottessohn in die für unsere Augen nicht sichtbare, durch unsere jetzigen Sinne nicht wahrnehmbare Sphäre beim Vater. Und so ist es eigentlich seine unter besonderen Umständen folgend die vorläufig letzte sichtbare Erscheinung vor seinen Jüngern. Und es ist vor allem die endgültige Erhöhung und Einsetzung zum Herr über allen Herren vom ganzen Kosmos. Niemand, der jetzt noch mächtiger ist als er. Niemand, der über die Welt oder über uns Menschen jetzt noch einen endgültigen Anspruch erheben könnte. Nicht einmal der Tod. Und er hat uns versprochen, zurückzukommen. Die Geschichte geht noch weiter. Wir sind ihm mit seiner Himmelfahrt nicht einfach gleich geworden. Ganz im Gegenteil, er hat uns ja zugesagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das steht in der Geschichte bis jetzt zwar noch aus. Aber es ist deswegen nicht weniger gültig. Christus wird umkommen und alle die zu sich in die Herrlichkeit vom himmlischen Vater nehmen, wo von ganzem Herzen ihn und sein Heil begehren und ihm das in diesem Leben auch gesagt haben, seien sie jetzt schon gestorben oder noch nicht. Und er wird nach dem klaren Zeugnis der Bibel schliesslich noch einmal kommen. Um wahrzumachen, was wir gelesen haben, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Dann wird der Gott auch abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich mache die Erde und das ganze Universum neu und lasse für alle Ewigkeit nicht zu, dass noch eine Schöpfer meine Schöpfung stört oder gar zerstört. Darum wollen wir von jetzt an in Gedanken aus tiefstem Herz nicht nur an der Weihnachten vor seiner Krippe knäulen, sondern wir wollen jeden Tag die Menschenliebe vom Vater loben. Wollen wir uns das ganze Jahr durch neu wieder unter sein gutes Wort stellen und uns dadurch für ihn gewinnen. Wollen wir unter seinem Kreuz stehen, dort unsere Schuld bekennen und ihn um Vergebung bitten. Wollen wir uns vor dem Auferstandenen fröhlich beugen und ihn in unserem Herz für ihn Meister sein. Wenn wir das wirklich tun, dann dürfen Weihnachten, Karfreitag und Ostern, darf aber auch die Himmelfahrt aus seiner Rückkehr in die göttliche Herrlichkeit, darf Pfingsten als Geburtstag von seiner Gemeinde mit der Ausgießung von seinem Geist für die Zeit bis zur Erfüllung von seinen Verheißungen und darf dann noch ganz besonders die jetzt noch ausstehende, aber mit Sicherheit kommende Vollendung auch für uns heissen. Es gibt jetzt schon keinen Namen, keine Macht, keine Grösse mehr auf dieser Welt, wo stärker und zukunftsverheißender ist als er. Bemühen sich die Mächte und Gewalten gerade noch so fest, die Welt und die Menschen in die Knie unter ihre Herrschaft zu zwingen. Und darum sollen wir nicht müde werden, jetzt schon das Lob vom erhöhten Herr Jesus Christus zu singen. Bis er wird erfüllen, was uns zugesagt ist, dass nämlich in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen. Darf ich gerade noch schnell beten? Ich habe euch mit den Augen ein zu früh ein Zeichen gegeben. Nur mal anfangen, darauf aufmerksam machen. Jetzt wären wir dann gerade so weit. Herr Jesus Christus, ist das grossartig, dürfen zu wissen. Wir sind nicht allein. Wir müssen uns nicht fürchten, wenn wir in die Welt rausschauen, wo so viele im Moment für Aufruhr, für Not, für Leid sorgen. Herr Jesus, du bist bei uns. Du kommst mit uns durch unsere Geschichte, aber du hast die noch viel grössere Geschichte, die Heilsgeschichte. Nicht nur angefangen, sondern das Wichtigste schon da, und es wird auch für uns letztlich sichtbar werden. Bei dir. Danke vielmals, dass du dir so viel hast kosten. Und jetzt wollen wir dich bitten, du mögest mitkommen in diese Woche und nicht vergessen, du bist bei uns. Bis aber auch ganz besonderbar mit deinem Volk Israel, wo in einer so schwierigen Situation ist, wo so verleumdet und verbrüllt wird, dass man meinen könnte, sie seien die Bösewichte von dieser Welt. Und Herr, wir wissen, so auf der anderen Seite gibt es Menschen, die leiden, die Not haben. Es gibt Menschen, nicht nur in dieser Gegend der Welt, die traurig sind, die Hunger leiden, die Not haben. Er weist dich auch dort aus der Herr. Gerade auch bei denen, die um jemanden trauern, die beim Flugzeugabsturz sind, um das Leben kommen in der Ukraine. Herr, wir brauchen dich. So erfüll du deine Geschichte gleich. Komm zurück, Herr Jesus. Wir warten auf dich. Und bis es so weit ist, wollen wir dich feiern, wollen wir dich loben, wollen wir dir danken und dich als der Herr immer und immer wieder neu heraustragen.